Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Guten Tag und Grüße. Hier ist der Pfostenbruch mit einer neuen Folge. Zeitpunkt mag vielleicht ein bisschen überraschen in der Länderspielpause. Wir haben uns aber entschieden, die freie Woche jetzt zu nutzen, um mal zu schauen, wie denn unser Kader, der Kader von Borussia Mönchengladbach aussieht im Hinblick auf die nächste Saison. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und für die heutige Folge an meiner Seite ist Jonas. Grüße dich. Hi.
Ja, hallo.
Eine Woche vor dem Derby, 9 Spieltage vor Ende der Bundesliga-Saison 22/23. Borussia steht im Niemandsland der Tabelle. Das ist nicht schön. Wir haben uns deutlich mehr erhofft. Es müsste auch mehr möglich sein. Aber hilft ja alles nichts. Wir wollen jetzt den Blick vor allen Dingen nach vorne richten, hin zur Sommertransferperiode. Es sollte ein anstrengender Sommer werden für die sportliche Leitung, allen voran für den sportlichen Leiter Roland Wirkus. Jonas, bevor wir jetzt vielleicht mal Position für Position erstmal den Kader analysieren und mal den Ist-Zustand uns anschauen, vorneweg gesagt, es ist ja erstaunlich ruhig aktuell um den Verein. Es gibt kaum Gerüchte, es gibt kaum stichhaltige Gerüchte. Ist das für dich ein gutes Zeichen? Nach dem Motto, es wird da aktuell Stillschweigen vereinbart und man arbeitet im Hintergrund gut die Sachen ab? Oder macht es dich vielleicht eher ein bisschen nervös?
Mich macht es aktuell eher ein bisschen nervös. Also in der Vergangenheit hätte ich jetzt gesagt, da ist das Vertrauen da aufgrund der langwierigen Arbeit unseres ehemaligen Sportdirektors, der sich das ja irgendwie ein bisschen verdient hat. Bei Wirkus und seinem Team würde ich jetzt sagen, dass das jetzt eher ein bisschen, ja, wie gesagt, nervöser, wäre ich einfach nervöser dabei. Hat einfach damit zu tun, dass auch die Transfers jetzt im Sommer jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen anders betrachtet werden. Zumindest von mir, also Ngumo würde ich zum Beispiel mal nennen, ist so eine Sache für sich. Ich glaube, da haben sich alle ein bisschen mehr erwartet. Auch Borges Sanchez, der ein bisschen jetzt eher in der U23 spielt.
Und also, in der luxemburgischen Nationalmannschaft.
Ja, da spielt er dann genau. Aber das hilft uns ja nicht so wirklich weiter. Im Endeffekt, ich wäre wirklich mal froh, wenn wir jetzt mal abseits der, sagen wir mal, Verlängerungen, die man jetzt so machen kann, also Kramer, Olchowski, das war jetzt nicht so, wo ich denke, dass die jetzt nur mega überraschend waren, sonst hat es schon irgendwie angedeutet die ganze Zeit, aber irgendwie danach ist auch nicht mehr viel passiert und ich würde gerne mal, insbesondere während unserer Personalien auch sprechen, im Stindl, da würde ich auch mal so gerne langsam mal was Konkretes zu fassen haben.
Ja, in die Personalie Stindl ist ja jetzt auch übers Wochenende wieder ein bisschen Dynamik reingekommen in Person von Oliver Kreuzer, dem Sportchef des KSC, der jetzt diesen Kontakt zumindest bestätigt hat, was aber auch keine Überraschung mehr ist. Wir sprechen gleich über Lars Stindl. Lass uns doch zunächst erstmal, wie gesagt, den aktuellen Kader analysieren. Erstmal mit dem arbeiten, was wir haben. Und da würde es sich anbieten, sicherlich jetzt mal Position für Position durchzugehen. Wir fangen einfach mal im Tor an. Wir haben eine klare Nummer 1 für die nächsten Jahre. Also definitiv weiterhin bei uns im Kasten stehen wird Jonas Omlin, der Sommernachfolger. Dann haben wir Jan Olschowski, der eben ja auch verlängert hat. Also da ist alles geklärt. Geht dann also als Nummer 2 in die neue Saison, es sei denn, er wird irgendwie verliehen oder so, aber Stand jetzt wäre er dann einfach die Nummer 2 und Tobi Sippel, der ja aktuell zwischen Torwart auf dem Feld, tatsächlich zwischen Einsätzen, Tribüne und Bank alles mitmacht, ist dann eben in der Hackordnung die klare 3. Hat aber ja jetzt auch schon sein Karriereende angedeutet, hat aber auch signalisiert, was so ein bisschen überraschend kam, dass er jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt seinen Weg weiterhin in Lautern sieht, sondern ja auch sich irgendwie eine Position im Verein als Jugendtorwarttrainer oder so vorstellen könnte. Das soweit der Ist-Zustand. Dazu haben wir natürlich etliche Torhüter noch verliehen. Fehlt irgendwas? Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Oder wie blickst du auf die Position zwischen den Pfosten?
Das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Also klar, wir haben noch Kersken verliehen an Meppen. Wir haben noch Nikolas verliehen nach Fenlo ist es nicht. Das ist ein anderer schwarz-gelber Verein.
Kerkrade,
das ist
ne?
Kerkrade, genau. Frage ist dann, ob da einer von den beiden die dritte Position einnimmt oder ob man sich dann eher da vielleicht was Externes dazu holt. Ich würde aber sagen, in der sagen wir, Manier von Gladbach, glaube ich, wird man eher auf das Altbewährte setzen. Externes holt man sich ja generell nicht so gerne rein.
Also Externes würde auch nur dann, glaube ich, auf der Position Sinn machen, wenn Tobi Sippel vielleicht sogar sagt, ja, er will noch ein Jahr lang irgendwie auf höchstem Niveau trainieren und dann eben, wenn Not am Mann ist, sich auf die Bank setzen oder sogar spielen bei unserem Verletzungspech. Oder man holt irgendwie dann so einen Max-Grün-artigen Transfer, ansonsten macht da ja aber kein junger Torwart irgendwie Sinn. Deswegen würde ich dann sonst plädieren, ja dann... Wenn es nötig ist, setzt du halt dann denjenigen, der in der zweiten Mannschaft ist, auf die Bank bei den Profis. Also ich finde, das kann man dann gerade in so einem schon sehr breit aufgestellten Torhüterteam schon verantworten, weil gerade auch was die ganz Jungen betrifft, wir hatten ja jetzt auch den Kollegen Dimmer, der ja glaube ich einmal auf der Bank saß, dann der luxemburgische 16-jährige Thiago Pereira Cardoso oder so, der auch ja mal zumindest mit den Profis mittrainieren durfte, der jetzt sogar A-Nationalmannschaft auf der Bank saß in der EM-Quali. Also dementsprechend, ich glaube, da besteht kein wirklicher Handlungsbedarf.
Ja, genau. Also, wir haben eine extrem breite, also, siehst du an der, sorry, wir sehen es an der Lone Army im Endeffekt, wir sehen es an den Jugendtorhütern von diesem Cardoso, zumindest was ich so höre und lese. Der scheint wohl sehr vielversprechend zu sein. Ja, also, ich denke, auf dieser Position Tor ist mit Abstand die geringste Baustelle zu identifizieren.
Dann gehen wir mal eine Position weiter nach vorne, schauen uns die Abwehrreihe an und wir können ja da zunächst mal die Linksverteidigerposition betrachten. Da sieht es ja relativ eindeutig nach dem Abgang, dem ablösefreien Abgang von Rami Benzebaini aus, nach dann 4 Jahren, ne, ist ja 2019 gekommen unter Marco Rose, und er wird dann den Verein ablösefrei wechseln. Das tut uns weh, aber haben wir uns jetzt eigentlich alle schon mit arrangiert, und dann würde Luca Netz eben vom Ergänzungsspieler aufsteigen zum klaren Stammspieler. Und eventuell kommt da dann eben noch ein Herthaner Junge für die Bank. Also das soweit der Ist-Zustand auf der Linksverteidigerposition.
Genau, das mit Netz ist ja schon kommuniziert im Endeffekt. Also da wird uns jetzt auch keine Überraschung mehr erwarten, denke ich. Mit dem Ulrich von Berlin scheint auch so ziemlich alles klar zu sein. Demnach warten wir eigentlich nur darauf, dass Benzebaini jetzt sagt, wohin es geht. Ob es jetzt Dortmund wird, gut, so what? Am Ende des Tages, denke ich, sind wir auch mit Netz Ulrich ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Auch wenn es natürlich weht, also wie gesagt, es tut natürlich weh, so ein Spiel wie Benzebaini zu verlieren.
Aber also ist auch so mein Eindruck, auch wenn man mit anderen Fans spricht, jeder ist dann auch irgendwie jetzt damit okay, ne? Also man hat sich jetzt im Prinzip seit einem Jahr darauf vorbereiten können, dass das so passiert, und einige Aktionen von Rami Benzebaini haben jetzt auch nicht dazu beigetragen, dass man jetzt auf so einer mentalen Ebene, auf so einer Gefühlsebene irgendwie jetzt großartig um ihn trauern wird im Nachhinein, wenn er dann den Verein verlässt. Schauen wir auf die Rechtsverteidigerposition. Joe Scully hat die mit Abstand meisten Spiele gemacht. Jetzt gerade in der Rückserie kam Stefan Leine auch ein ums andere Mal zum Zug. Scully ist nahezu fest eingeplant, kann man sagen, für die nächste Saison. Es sei denn, da kommt irgendein Angebot rein, dann würde man sich sicherlich, wie man das mit allen Sachen tut, sich damit auseinandersetzen müssen. Aber Stand jetzt, Joe Scully eben der Rechtsverteidiger, und Stefan Leiner ist mehr als fraglich, ob er noch weiterhin bei Borussia im Kader stehen wird. Das wage ich stark zu bezweifeln, gerade ja auch, weil er einer der Top-Verdiener im Kader ist.
Genau, also ich meine, das letzte Jahr insbesondere ist ja relativ schlecht für ihn verlaufen, mit Verletzungen, mit der Krankheit, kaum gespielt. Dann ist natürlich ein junger Spieler vor ihm, auch wenn jetzt ein bisschen rotiert wurde im neuen Jahr. Ich glaube, er kann damit nicht so zufrieden sein, und ich glaube auch, wie du es gesagt hast, mit dem Gehalt und der Rolle, die er wahrscheinlich selber einnehmen möchte, ist es halt wirklich zu wenig für ihn. Und ja, ich schätze auch, aufgrund der Vertragssituation bis 2024 wäre es dann schon ein guter Zeitpunkt, ihn jetzt ziehen zu lassen. Ja, also ich denke, das ist einer der Kandidaten, die sich definitiv, wo es eher in die Richtung geht, Abgang.
Ich meine, in seinem Alter kann er es sich eigentlich auch nicht leisten, da jetzt noch eine Saison quasi gar nicht zu spielen. Also er wird da sicherlich dann auch genug Eigenmotivation haben, vielleicht dann nochmal einen anderen Schritt zu gehen, weil er ist ja auch jetzt im besten Fußballeralter immer noch. Ähnliches würde ich sagen, gilt auch für einen Mann in der Innenverteidigung. Wenn wir jetzt da mal über diese Position sprechen, da haben wir zum Beispiel eben Marvin Friedrich, den würde ich ähnlich einsortieren wie Stefan Leiner, wenngleich er natürlich deutlich kürzer erst dabei ist. Erst seit ja etwas über einem Jahr, also im Sommer sind es dann drei Halbserien, die Marvin Friedrich bei uns spielt oder auch nicht spielt. Also mehrheitlich sitzt er ja auf der Bank oder darf dann vielleicht mal eine Minute in Augsburg ran. Ansonsten haben wir Nico Elvedi, der eben vor ihm einsortiert ist und deutlich vor ihm auch Ko Itakura, der definitiv einen Stammplatz weiterhin haben wird. Ist ja jetzt auch dann erst ein Jahr bei Borussia. Bei Nico Elvedi sieht es schon anders aus. Da wird man sich sicherlich dann auch die Frage stellen, wenn da ein Angebot reinflattert, ja, lassen wir ihn nicht vielleicht lieber ziehen. Und auch ganz generell muss man sich da natürlich bewusst machen, Vertrag läuft dann 2024 aus, da sollte man dann natürlich auch jetzt irgendwie nicht so in die Benzebaini, nicht in die Thüram-Schiene reinlaufen. Also die Innenverteidigerposition ist schon deutlich spannender als die Außenposition, Stand jetzt.
Das stimmt. Also es sind relativ viele Fragezeichen dabei. Also bei Friedrich, da ist es ja auch inzwischen kommuniziert worden. Grüße an die Kollegen vom Mitgeredet-Podcast, dass ja Friedrich unzufrieden war im Winter und auch eigentlich wechseln wollte. Und ja, diese Unzufriedenheit dann daraus münzte, dass der Verein gesagt hat, ja, wir geben dir mehr Einsatzzeit. Ich weiß ja, hat er jetzt eine Minute oder hat er gar keine Minute dieses Jahr gespielt? Also ich bin nicht
von eine Minute in Augsburg.
Genau, also
in Augsburg kam er dann quasi als Stürmer rein.
Genau, also im Endeffekt, also das Versprechen wurde offensichtlich nicht eingelöst, obwohl Elvedi seit Wochen wirklich seiner Form hinterherläuft, was es natürlich auch nicht einfacher macht mit den ganzen Verhandlungen. Und gibt man ihn jetzt im Winter ab? Wahrscheinlich wird die im Sommer natürlich gibt man ihn ab. Oder verlängert man mit ihm, macht es alles nicht einfacher. Und klar, wenn man ihn jetzt im Sommer abgeben möchte und er nicht verlängern will, dann machen seine Leistungen gerade nicht gerade viel Werbung dafür, dass sich Vereine um ihn reißen und eine potenzielle Ablösesumme halt auch steigt. Auch da wird man wahrscheinlich dann eher in den sauren Apfel beißen müssen, wenn man ihn dann abgibt. Und andererseits aber diese Verlängerungsgeschichte, natürlich, wenn er jetzt auf diesem Niveau weitermacht, wäre es eigentlich auch fahrlässig, mit ihm so zu verlängern. Weil irgendwie ist er ist jetzt in so einem Alter, wo man langsam erwarten müsste, dass er Konstanz reinbringt. Und ja, die fehlt halt einfach. Und für seinen Anspruch, also eigentlich in seinem Alter, so ein bisschen Führung zu übernehmen und ja, wie gesagt, die Konstanz reinzubringen, ist es halt wirklich aktuell einfach ein bisschen zu wenig.
Ja, es tut mir leid, es sagen zu müssen. Und ich hätte es vor so 2-3 Jahren gar nicht geglaubt, dass ich das mal sagen würde. Aber ich habe das Gefühl, dass Elvedi tatsächlich für uns verzichtbar geworden ist. Weil wir tatsächlich, wir haben Führungsspielervakuum. Hätten wir das zum Beispiel nicht, also wäre unsere Mannschaft führungsspielertechnisch gut ausgestattet, dann könntest du das auch mal eher verkraften, dass du dann auch in einer schwächeren Phase jemanden hast, der sich jetzt, sag ich mal, nicht mal selbst so aus einem Tief rauszieht. Das ist aber eben nicht der Fall und dementsprechend, wenn da ein Angebot kommt, was halbwegs passabel ist, dann würde ich ihn ziehen lassen, weil das größte Problem, das größte Fiasko wäre, Nico Elvedi steigert sich in seiner Leistung nicht oder nur unwesentlich und ist dann 2024 ablösefrei. Weil da gibt es natürlich einen Markt für ihn. Und das wäre natürlich fatal.
Also meine persönliche Meinung wäre tatsächlich, ihn auch eher abzugeben, aus den genannten Gründen, wie du sie gerade auch angeführt hast. Es ist einfach zu wenig, vor allem in dieser Saison. Er hat diese Führungsthematik, hat auch schon öfter selber drauf, glaube ich, drüber gesprochen, hat er nie erfüllen können. Und ja, dadurch, dass Friedrich halt keine Rolle spielt, dem ich auch eher so eine Führungsrolle zutrauen würde, brauchen wir da irgendwie einen Typen, glaube ich, in der Innenverteidigung, der da ja so ein bisschen reinwachsen kann, auch mal andere mitzieht. Das sehe ich bei Elvedi aktuell und auch eigentlich zukünftig nicht mehr, dass das passieren wird. Deswegen dann eher abgeben.
Die Hackordnung der Innenverteidiger ist ja ganz eindeutig aktuell unter Daniel Farke. Itakura ist die klare 1, Elvedi die klare 2. Dahinter kommt Friedrich mit großem Abstand und Janschke ist das Backup. Janschke übrigens auch ein Fragezeichen, ne? Also wird man mit ihm zum Beispiel auch nochmal ein Jahr verlängern. Dass seine Zukunft bei Borussia Mönchengladbach liegt und auch liegen soll, meiner Meinung nach, ist richtig. Ist nur dann die Frage, ob er auch nochmal auf dem Platz eine Option darstellt. Also bislang, wenn er reinkam, ich meine, er hat ja gegen Stuttgart, glaube ich, gespielt, ne? Du kannst immer auf ihn setzen. Also ich bin weiterhin Fan von unserem Fußballgott, aber ist natürlich schon ein bisschen ernüchternd, wenn man sich die vier Spieler anschaut und nur einer ist wirklich klar für nächste Saison. Bei Friedrich sieht es eher nicht so danach aus, bei Janschke ist die Situation fraglich und bei Elvedi, über ihn haben wir jetzt gesprochen. Also dementsprechend die Innenverteidigerposition durchaus mit vielen Fragezeichen ausgestattet.
Die einzige Konstante ist ja im Endeffekt Itakura als Neuzugang von Schalke aus der zweiten Liga, bei wem wir jetzt aber noch gar nicht gesprochen haben, der ist ja gerade nicht in Gladbach spielt, ist der verliehene Bayer. Und da deutet sich ja auch eher an, dass das ja nicht so weit mit einer Rückkehr, dass Burnley ihn ja gerne verpflichten wollen würden. Und auch die Ablöse ist eigentlich auch sehr schön, wenn das so weit stimmt. Ja, auch wenn jetzt diese Thematik ist hier mit der Transfersperre, ich denke, wenn noch Papiere zu spät eingereicht wurden, wird sich das im Sommer definitiv erledigen. Und dann denke ich auch, dass Bayer, so wie er sich auch äußert, sehr glücklich ist in England und einen guten Trainer halt hat in Company und dann auch da bleiben wird. Und dann bleiben wir bei der Hierarchie, die du gerade genannt hast. Also ein guter Innenverteidiger aktuell ist ein bisschen dünn.
Tatsächlich sehe ich der Causa Jordan Bayer relativ entspannt entgegen. Also ist ja mittlerweile mehr als kolportiert, sag ich mal, dass diese 15 Millionen dann eben als Ablöse geben würde, sollte Jordan Bayer tatsächlich in Burnley bleiben. Das wäre ein sehr, sehr guter Deal. Würde er aber zurückkommen, warum auch immer, wäre es ja auch gut. Denn ich glaube, dann wäre Jordan Bayer schon die designierte 2. Also ansonsten würde ich die Welt wirklich nicht verstehen. Also Bayer müsste dann auch mit Blick auf die Zukunft, auch mit Blick auf seinen Werdegang als Gladbacher Jung, müsste dann meiner Ansicht nach neben Itakura spielen, oder siehst du es anders? Weil er hatte natürlich den schweren Stand unter Farke in der Vorbereitung, das dürfen wir nicht vergessen.
Ist echt eine gute Frage, wie es dann sein würde, wenn Bayer jetzt zurückkommt. Ich würde tatsächlich sagen, dass er sehr realistische Chancen hätte, neben Itakura zu spielen. Ich wüsste auch nicht, wieso man ihn, also wenn man ihn wirklich jetzt zurückholt, dass man ihn dann nicht spielen lässt, das würde nicht funktionieren, denke ich. Und deswegen wäre dann nur die Option, dass er dann den festen Platz in der Abwehrreihe bekommt.
So sieht's aus. Wir gehen dann jetzt mal ins Mittelfeld, würde ich sagen. Da schauen wir uns erstmal die zentralen Mittelfeldspieler an. Da haben wir ja einige davon. Julian Weigel, aktuell verletzt, ausgeliehen von Benfica Lissabon. Eben Zukunft dementsprechend fraglich. Preisschild dürfte so um die 15 Millionen dann liegen, also deutlich drunter wird man, glaube ich, da nicht rutschen. Christoph Kramer, der Vertrag ist verlängert, er wird definitiv bleiben. Manu Kone wird ziemlich sicher wechseln, da wollen auch alle, dass er geht. Nicht, weil er ein schlechter Fußballer ist, im Gegenteil, sondern weil er das designierte Tafelsilber darstellt. Da sind die verschiedensten Summen natürlich schon, die da rumjongliert werden. Bis zu 45 Millionen reichen da teilweise die Spekulationen. Ansonsten haben wir Florian Neuhaus, ähnliche Situation wie bei Nico Elvedi, Vertrag dann nur noch bis 2024, da steht dann eigentlich auch eine Richtungsentscheidung an, wenngleich ich mir da von ihm wirklich viel erhoffe, könnte vielleicht so ein Gesicht auch des nächsten Zykluses werden. Und ansonsten haben wir ja dann Lars Stindl, den Capitano, großes Fragezeichen vorne auf der Zehnerposition. Und dann haben wir noch Oskar Fraulo und Conor Noss, mit denen jetzt hinsichtlich Einsatzzeiten nicht allzu viel zu erwarten ist, aber die sind natürlich Stand jetzt auch erstmal weiterhin fest eingeplant. Vielleicht werden sie ausgeliehen, was auch immer, aber soweit der Ist-Zustand bei unseren zentralen Mittelfeldleuten.
Du hast ja gerade Angelika Zweigel schon mal genannt, also ich finde, es ist so mitunter die streitbarste Personalie im Mittelfeld. Also ich bin inzwischen auch der Auffassung, dass die Ablöse, die gehandelt wird von 15 Millionen Euro, ist einfach nicht rechtfertigen in der aktuellen Lage, in der sich Borussia befindet. Also ich glaube, das wäre schon in Richtung Rekordtransfer, wenn wir ihn holen würden, in einer Situation, wo wir eher im Mittelfeld unterwegs sind. Auch wenn Farke natürlich von ihm total überzeugt ist und ich auch denke, das ist ein absolut guter Spieler, also völlig außer Frage. Die Frage ist aber, wie wirtschaftlich das Ganze halt wirklich ist, weil wir sind immer nicht in so einer Situation, wo wir jetzt sagen können, ja, selbst wenn wir mit Kone jetzt 30 Millionen oder 40 Millionen oder wie auch immer, wie viel wir einnehmen, oder nehmen wir die Bayer-Ablöse, dass wir das 1:1 in einen anderen Spieler reinstecken können. Dazu sind es einfach zu viele Baustellen, wir haben es ja gerade auch schon in der Abwehr so ein bisschen gemerkt. Also wenn es möglich wäre, dann lieber Weigel nicht fest verpflichten und schauen, dass man eventuell einen Spieler findet, seiner Art, nicht Klasse, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, der günstiger zu haben ist und wo man ihn vielleicht auch langfristig aufbauen kann. Und auch so ein Neuhaus ist eigentlich in der Lage, diese Position in einer ähnlichen Form auszufüllen. Also ich finde, wir haben da noch mitunter ganz andere gute Möglichkeiten, ohne dass wir gezwungen wären, 15 Millionen Euro jetzt auszugeben. Ja, wie siehst du das denn?
Julian Weigel, boah, schwierig. Ich habe ja auch schon oft gesagt, dass ich das auf der Ebene auch nicht so richtig nachvollziehen könnte. Jetzt muss man es, glaube ich, aber immer auch im Paket sehen mit einem eventuellen sehr großen Manu Kone-Abgang. Ne? Also dann könnte man das natürlich schon irgendwie verargumentieren. Ich glaube also, oder was heißt ich glaube, also das wissen wir alle, dass er ein absoluter Lieblingsschüler von Daniel Farke ist, dass er komplett natürlich auf diesen Mann abfährt, dass er ihn auch haben wollte, dass Virkus da ihm großen Wunsch erfüllt hat. Und ich sehe aktuell so ein bisschen die Signale auch, dass man auf jeden Fall bereit ist, sich relativ weit zu strecken. Denn gerade jetzt nach seiner oder seit seiner Verletzung, finde ich, merkt man schon natürlich, dass da so ein bisschen diese Klasse am Ball, die Qualität dann auch wirklich Passstärke zu haben, gerade auch gegen Bremen zum Beispiel, dass uns das abgeht. Also dass dann Spiele vielleicht so ein bisschen wild werden können. Und ich glaube, die aktuelle Phase könnte sich eher zu einem Konjunkturprogramm für den Transfer von Julian Weigel entwickeln. Das ist so mein Eindruck davon. Ich bin zwiegespalten. Ich finde den Fußballer wahnsinnig geil. Zum Beispiel eins seiner ersten Spiele gegen RB Leipzig im Stadion. Sensationell. Ne? Also kann man nur von schwärmen. Ist jetzt aber natürlich auch jetzt nicht der Führungsspieler, den wir auf der Position auch schon mal hatten, Marke Granit Xhaka oder so. Ne? Also da würde ich ihn eher so auf so einem Level einschätzen wie Chris Kramer, wie Florian Neuhaus, eher so ein bisschen nach außen hin ruhigere Typen, sagen wir es so. Und dementsprechend ganz schwierig zu sehen, aber für mich eine Schlüsselrolle jetzt in dem Transfersommer. Sollte man ihn nicht holen, würde das natürlich dann noch mehr Aktivität und Kreativität erfolgen. Es wäre zumindest, ich sag mal, ein bisschen die einfachere Lösung, wenn gleich die teurere.
Also ich gebe dir recht, was Weigel anbelangt. Natürlich ist er Farkes Liebling. Er hat die Qualitäten absolut auf dieser Position unstreitbar. Dennoch, wie gesagt, die Frage stellt sich, ob das sich wirklich derart lohnt, sag ich jetzt mal, also 15 Euro sind immer für mich immer noch ziemlich viel für eine Position, für einen Spieler. Wenn man das irgendwie gedeichselt bekommt, dass man einen Spieler bekommt, der günstiger ist, der ähnliche Qualitäten hat, würde ich ihn auch nehmen. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass Kramer das nicht im Ansatz so machen kann wie Weigel. Ich glaube, deswegen ist das gerade so eklatant zu sehen, dass wir halt dieser Spielertypus kein zweites Mal so in dieser Form im Kader existiert. Also, dass diese Abhängigkeit da ist, das sehe ich ja auch. Also, weil Weigel diese Qualität halt hat. Denn auch irgendwie bereitet mir das so Bauchschmerzen, so viel Geld in einen Spieler reinzustecken, während man eigentlich der Verein gerade nicht in dieser Situation ist, so viel in einen einzigen hineinzustecken. Selbst wenn Farke ihn halt total mag, aber.
Was man natürlich nicht missachten darf, ist, deswegen meine ich auch die einfachere Lösung, es ist zumindest relativ wenig Geld dieser 15 Millionen, sollten es 15 Millionen überhaupt werden, wären zumindest relativ risikoarm, weil du weißt natürlich, dass das klappt und wenn mir jetzt jemand erzählt hätte, wir holen einen Spieler aus Frankreich für 8 Millionen Euro, der jetzt 23 ist und so gar kein Faktor ist, dann wären die 15 Millionen für Weigel, das weiß man ja schon, jetzt besser investiert. Also kann man ja auch so sehen, ne? Trotz der schwierigen Lage. Und es wäre dann, ja, ich glaube, es wäre der drittteuerste Transfer nach Player und nach Ginter, müsste der drittteuerste sein. Also natürlich ein heftiges Volumen, aber... Ja, also ich sehe es so mit gemischten Gefühlen. Was mich interessieren würde, wenn wir jetzt mal in die offensiveren Positionen gehen, ich habe Lars Stindl eben schon genannt, wie stehst du zu der Personalie? Ich hatte ja eingangs erwähnt, es ist ja jetzt ein bisschen Bewegung reingekommen. Signale sehen eher so Richtung Abgang nach Karlsruhe aus, oder? Wie deutest du es aktuell?
Also ich befürchte es auch, dass es passieren wird, dass er wechselt. Diese Ruhe, die gerade so vom Verein her ausgeht. Ich meine, im Februar wurde noch kommuniziert, dass man im März ja so eine Entscheidung, eine endgültige Entscheidung fällen möchte. Wir haben jetzt den 26.3. Zeitpunkt der Aufnahme. Also so viel Zeit ist nicht mehr. Also ich finde eigentlich, die Länderspielpause wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das jetzt festzuzurren und mal jetzt Klartext zu reden, was denn nun ist. Aber diese lange Ruhe, die jetzt geherrscht hat und auch jetzt die Gerüchte, die du genannt hast, also die bringen meine Befürchtung nochmal auf ein anderes Level, dass das halt wirklich auf einen Abgang hinausläuft, dem ich dann auch eher mit gemischten Gefühlen entgegensehen würde. Also unbestritten, Führungsspieler hatten die Saison uns einige Mal den Arsch gerettet. Andererseits, vielleicht wäre es auch mal notwendig, das zu machen, um mal irgendwie eine neue Struktur, einen Neuanfang in diesem Kader einzuleiten. Wir haben ja ohnehin schon was verändert mit Sommer, der auch gegangen ist im Winter. Ja, wie siehst du das denn grundsätzlich?
Mein Take dazu ist, ich meine, was du andeutest, haben jetzt auch einige gesagt, dass es ihrer Meinung nach besser wäre, jetzt diesen Cut zu vollziehen, ihn gehen zu lassen, anstatt dass man nochmal, wie bei Raphael zum Beispiel, so ein Jahr da dranhängt, wo dann der Spieler überhaupt kein Faktor ist. Weil, das muss man ja auch sagen, das muss man ja auch sehen, Daniel Farke ist jetzt nicht restlos davon überzeugt, dass Lars Stindl ein Spieler ist, der immer spielen muss, sofern er fit ist. Und wenn es dann eben nur 60 oder 65 Minuten sind. Also das scheint ja Daniel Farke so nicht zu sehen, weil er ja dann doch relativ häufig dann auch auf der Bank saß. Obwohl Lars Stindl für mich... ja, einer der zwei, drei konstantesten, viele konstante Spieler hatten wir dieses Jahr nicht, aber einer der konstantesten und besten Spieler auch dann wieder diese Saison ist, dann auch im fortgeschrittenen Alter. Ich würde sagen, es ist schwierig zu betrachten, ähnlich wie bei Weigel, ist natürlich eine ganz andere Thematik, aber es ist für mich schon verständlich, dass man sagt, ja, man, es bringt dann auch nichts, wenn jetzt Lars Stindl da nur mitgezogen wird und man sich eh auf der Position neu ausrichtet und dann ist Lars Stindl gar kein Faktor mehr, weil er vielleicht jetzt auch den Rückhalt nicht so hat unter Daniel Farke, wie das unter anderen Trainern der Fall ist. Was man dann aber natürlich bedenken muss, ist, wir würden dann zum ersten Mal eben einen Fehler der Vergangenheit, wie zum Beispiel bei Raphael, den wir dann noch mitgezogen haben, wie wir es vielleicht jetzt auch bei Hermann eigentlich zu lange vielleicht gemacht haben, würde ich jetzt mal in den Raum stellen. Wir würden dann ausgerechnet bei Lars Stindl, der am meisten spielt, der noch wirklich der ein entscheidender Faktor in unserem Spiel ist, wir würden dann da anfangen, dann irgendwie so alte, in Anführungsstrichen, Fehler zu beenden. Das wäre schon ein bisschen ironisch, also weiß ich nicht, das hätte dann zumindest ein Geschmäckle, ne? Wenngleich natürlich, wenn er jetzt eh sagt, ich möchte nach Karlsruhe mit meiner Familie, dann ist das Ding ja eh geritzt. Dann musst du aber auch irgendwann jetzt mal als Verein sagen, wir brauchen jetzt, sorry Lars, obwohl du es bist, wir brauchen jetzt eine Entscheidung. Weil diese ganze Hängepartie, wenn wir über Transfers reden, über den großen vielleicht Umbruch im Sommer 2023, aktuell ist die einzige Personalie, die richtig stichhaltig diskutiert, rauf runter diskutiert wird und darüber berichtet wird, ist die Personalie unseres 34-jährigen Kapitäns, der vielleicht in die Heimat geht. Das sagt auch einiges aus.
Ich will noch gerne anfügen, also natürlich sehe ich es auch so, also ihn mit Raphael zu vergleichen, finde ich es auch ein bisschen unpassend. Also in dem Sinne, dass Rafa natürlich in der letzten Saison quasi auch keine Rolle mehr gespielt hat und davor eigentlich auch schon in der Saison war es ja auch schon so, dass er immer weniger Spielanteile hatte. Das ist ja bei Stindl ja einfach nicht der Fall. Also du hast es ja gerade auch gesagt, er spielt ja schon noch relativ viel, hat noch, und ich habe es auch, glaube ich, gerade auch noch gesagt, also er hatte noch Anteil am Erfolg in dieser Saison gehabt und auch nicht unwesentlich. Also wenn ich sowas denke, wie jetzt hier gegen Hoffenheim, jetzt habe ich das andere Spiel vergessen, wo wir wo er aus der Distanz das Tor geschossen hat.
Gegen Köln im Derby, Hinspiel.
Zum Beispiel, also er auf jeden Fall ist er ein Faktor. Und das war bei Raphael zum Beispiel nicht so. Also er hat dann wirklich auch kaum mehr gespielt, aber dann war er vielleicht in der Kabine wichtig. Stindl hat aber über die Kabine hinaus immer noch einen Wert für uns. Und wie du sagst, wenn er mal ihm jetzt diesen Cut macht, ist es halt schon merkwürdig, wenn es ausgerechnet ihn treffen würde. Weil ich glaube, da gäbe es andere Kandidaten im Kader, wo man das hätte viel eher machen können. Also Janschke haben wir gerade darüber gesprochen, da kann man das eigentlich eher formulieren. Oder auch bei einem Hermann hätte man das auch eher formulieren können, weil die haben ja beide wirklich in den letzten Jahren sehr wenig gespielt.
Das Ding ist, deswegen wollte ich auch nochmal sagen, natürlich hängt es dann an seiner Entscheidung, aber man kann ja so eine Entscheidung zumindest ein wenig beeinflussen, ihn so in eine Richtung bewegen. Das kommt mir manchmal zu kurz. Also manche machen es sich auch sehr einfach nach dem Motto, ja, wenn ein Spieler Vertrag hat, hat er halt Vertrag bis dann und kann dann machen, was er will. Man entscheidet ja auch so ein bisschen oder beeinflusst die Situation, die Vertragssituation mit dem entsprechenden Angebot. Und aktuell erscheint es mir vielleicht auch so zu sein, dass Lars Stindl, wenn jetzt das alles super wäre, wenn er irgendwie das Vertrauen komplett spüren würde, wenn das Angebot dazu noch passt und so, dann würde doch Lars Stindl jetzt nicht so ein Bohai machen um dieses eine Jahr oder so. Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen würde ich da ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da irgendwie die Vereinsführung komplett rausnimmt aus der, ja, sagen wir, Kritik oder aus dieser Betrachtungsweise.
Ja, Borussia wirkt auch dieser Personal ein bisschen zahm, würde ich sagen. Es war ja schon jetzt im letzten Sommer so, wo quasi gesagt wurde, ja, wir können nichts machen, die Spieler entscheiden. Und auch in dieser Situation ist es wieder so, man lässt irgendwie immer die Spieler entscheiden. Und von Vereinsseite aus wirkt es nicht so, zumindest nach außen hin, dass man irgendwie Druck macht. Nach dem Motto, das würde eher kontraproduktiv sein und nichts Positives bewirken. Und man hat es ja auch bei anderen Personalien schon gehört, also wir werden auch gleich noch über andere Spieler im Sturm reden, da wird auch Wolf mal ein Thema sein, da ist ja auch so, da wirkt es auch danach, dass man nicht wirklich mit ihm gesprochen hat, bis zumindest diesen Monat. Also es ist so ein bisschen sehr passiv, zumindest das, was nach außen hin rüberkommt. Und da würde ich mir tatsächlich, wie du es sagst, mir auch eher wünschen, dass man mal Nagel mit Köpfen macht. So heißt ob das Sprichwort. Ich bin gerne da berühmt dafür, sowas falsch auszudrücken.
Köpfen mit Nägeln. Köpfen. Nee, ist schon okay. Richtig. Nein, ist schon richtig.
Okay. Ja, also ich glaube, Borussia wäre mal gut daran, ein bisschen mehr in den aktiven Modus zu gehen. Und ich wäre jetzt auch eigentlich mal froh, wenn man sagt, dass man jetzt im März eine endgültige Entscheidung haben wollte, dass die auch jetzt noch in den nächsten Tagen dann auch verkündet wird und man nicht immer wieder und immer wieder nachfragen muss, ja, was ist denn nun? Und ja, vielleicht kommt da noch was.
Schauen wir mal auf die weiteren Offensivspieler. Ich würde sagen, wir können ja erstmal so über die offensiven Außen sprechen. Auch da sind Spieler dabei, die dann auch schon in vorderster Front quasi auf so einer 9 oder 9,5 oder auch auf der 10 eingesetzt wurden. Aber mehrheitlich doch dann Außen. Und da würde ich jetzt vor allen Dingen Alassane Player und Jonas Hofmann nennen. Diejenigen, die im vergangenen Sommer ihren Vertrag verlängert haben. Zur Überraschung aller, zur Überraschung von uns, was auf jeden Fall wichtig war. Es soll ja Ausstiegsklauseln geben, aber es scheint auch gerade bei einem Jonas Hofmann privat so zu sein, dass der jetzt nicht unbedingt der Vereinswechsel ansteht, hat ja jetzt auch in einem Interview mit den 11 Freunde so geklungen, also da kann man sehr optimistisch sein, dass er bleibt. Von Alassane Player hört man für gewöhnlich relativ wenig, aber macht jetzt für mich auch keinen unzufriedenen Eindruck und das wären ja auf jeden Fall zwei Spieler in einem guten Alter, auf die man weiterhin dann auch bauen sollte, wenn man könnte. Ansonsten haben wir dann eben mit Nathan Gumu, der schon angesprochen wurde, den jetzt noch nicht so sehr überzeugenden 8 Millionen Mann aus Frankreich, der mit 23 Lenzen dann jetzt aber auch im zweiten Jahr wirklich mal Druck machen müsste. Dann haben wir noch Ivandro Borges Sanchez, luxemburgischer Nationalspieler, von dem man dann jetzt auch ein bisschen mehr erwarten kann. Ich will gar nicht ihn so sehr in die Pflicht nehmen, sondern vielleicht auch den Trainer, dass da auch ein bisschen mehr drauf gesetzt wird, weil das scheint, das ist, also selbst in Luxemburg, das ist auch nicht Liechtenstein, ne? Also so schlecht sind die auch nicht mehr besetzt. Das ist jetzt nicht irgendwie das absolute, die absolute Desastertruppe und da irgendwie auch ein Stammspieler zu sein. Ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen mehr auch in den Vordergrund gerückt werden sollte, dass er sich über ein bisschen mehr Einsätze auch empfehlen kann. Ja, und dann haben wir natürlich Patrick Herrmann, geht dann ins letzte Vertragsjahr. Vermutlich wird dann das aber auch wirklich das Letzte sein, so ein bisschen Toni Janschke-mäßig. Und wir haben noch Hannes Wolf, den du gerade angesprochen hast, wo die Situation sehr, sehr unklar ist, würde ich behaupten. Habe ich jetzt irgendwen vergessen? Ich weiß, Thuram noch nicht angesprochen, aber würde ich gleich nochmal extra machen, wenn wir jetzt über diese Neuner-Position sprechen.
Ja, ich glaube, das waren alle. Also bei Wolf ist es tatsächlich so, dass er auch selber gesagt hat, glaube bei Vollenhautnah, dass er selber noch gar nicht so genau weiß, wohin es geht. Der Verein hat noch gar nicht gesagt, was er möchte. Und ja, ist natürlich eine unglückliche Situation. Also für ihn, für uns. Wir wissen jetzt auch nicht genau, was mit ihm jetzt passiert. Die Vertragssituation gibt es halt her. 2024 gibt man ihn im Sommer ab. Oder plant man noch irgendwie mit ihm? Ist natürlich bei der investierten Summe vom Rose-Wunsch-Spiel natürlich ja, so eine heikle Thematik, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da auch irgendwie eine gute Lösung für alle Parteien gefunden wird. Ich persönlich würde tatsächlich sagen, dass es eher Richtung Trennung geht, weil er von seiner Art und Weise her, wie er Fußball interpretiert und spielt, halt nicht so wirklich zu dem passt, was Farke möchte. Genau, aber du hast ja Player, Hofmann, da hast du eigentlich auch alles zu gesagt, Borges, Sanchez, ja, also gerade bei der U23 eher im Fokus, klar, also auch in Gumu, die hätten vielleicht in der Saison wirklich ihre Chance am besten nutzen können, wie das jetzt ab nächsten Sommer aussieht, wenn da vielleicht ein bisschen mehr Konkurrenz auf den Flügeln dann herrscht, weil wir können halt jetzt nicht auf ewig, sag ich jetzt mal, Spieler aufbauen und da halt mit Hof und Play auf den Flügeln planen, sondern, na ja, man mal in Klammern gesetzt, das ist seine letzte Saison, da sind die Spielzeiten einfach nicht hoch genug für, um da jetzt auch sagen zu können, den kannst du jetzt voll fest drauf planen und dich darauf verlassen, dass er jetzt regelmäßig, dass er noch irgendwie seinen gefühlten fünften Frühling erlebt. Genau, also ich denke, es ist nicht die verzwickteste Lage, wie es zuletzt auf den anderen Teilen in Abwehr und Mittelfeld. Aber auch hier, glaube ich, könnte im Sommer was Bewegung gut tun.
Ja, zumindest ist es deshalb nicht die verzwickteste Lage, weil du Stand jetzt natürlich zwei Stammspieler hättest für beide Außenpositionen, für beide, die ja auch so ein bisschen nach innen ruschieren. Wir wissen ja alle, wie der Fußball von Player und von Hofmann aussieht. Also du hast da zumindest jetzt nicht so diesen Bedarf, dass du da einen Stammspielermangel hast und dementsprechend da was nachziehen musst. Also da geht's dann eher darum, Borges, Sanchez und Ngumu deutlich stärker heranzuführen. Natürlich ist gerade bei Ngumu qua seines Alters und der Ablösesumme viel mehr Druck drauf. Ich halte es auch eher dann für unrealistisch, dass man denen dann da noch irgendwie andere Spieler davor setzt. Das kannst du eigentlich auch nicht bringen, weil dann wird er erst recht nie spielen. Ich fand es ein bisschen bezeichnend, wie Farke ihn kommunikativ für seine Verhältnisse ja fast schon vor den Bus geworfen hat, ne, jetzt vor ein paar Wochen. Also das war ja schon eine klare, eine deftige Ansage. Dementsprechend, sein Stand ist nicht der beste. Muss man mal abwarten, wie dann die nächste Saison verläuft. Würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die Finale, die letzte Position, die 9 an. Letztendlich Markus Thuram, ja unsere Stamm-9 in diesem Jahr, hat auch einige Tore erzielt, wird vermutlich jetzt nicht mehr Torschützenkönig, könnte es aber schon fast sein mit den vergebenen Großchancen. Also mit Abstand bester Torjäger von uns, aber auch mit Abstand der Spieler in der gesamten Bundesliga, der die meisten Großchancen auslässt. Tikus Thuram wird aber genauso sicher wie Rami Benzebaini mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit den Verein wechseln. Das heißt, wir müssen da im Hinblick auf die nächste Saison auch nicht mehr über ihn sprechen, sondern über andere Leute. Stand jetzt ist der Einzige, der die Position bekleiden könnte, wenn man nicht aus dem Fundus Player Stindl jemand nach vorziehen würde, wäre tatsächlich Telalovic aus der zweiten Mannschaft. Jetzt ist das natürlich eher ein Spieler, der auch für die zweite geholt wurde. Deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt einen Profivertrag kriegt oder so. Wie auch immer, es muss auf dieser Position definitiv einiges passieren.
Das stimmt. Also es ist eigentlich, hätte eigentlich schon im Winter was passieren können oder müssen. Das wurde auch schon öfters thematisiert, mit Thuram quasi in die Rückrunde zu gehen und zu sagen, ja, dass wir haben noch genug andere Optionen. Daran erinnere ich mich noch ziemlich gut, dass Wirkus gesagt hat, wo ich mich gefragt habe, welche anderen Optionen sind das denn jetzt genau, die da spielen können. Gut, Player kann es, Stindl könnte es theoretisch. Ich glaube, in Gumo wurde das immer so zugetraut, aber das Experiment ist im Endeffekt ja auch komplett schief gegangen. Auch jetzt, was gerade die Aussage auch genannt von Farke, da wurde schon ordentlich angezählt für seine Ablöse. Ja, also vielleicht nochmal zur Erklärung, wie Jesus gerade meinte, dass noch ich auf den Flügeln noch ein paar Spieler sehe. Ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wir uns den Sturm verstärken werden und müssen, dass es im Endeffekt auch darauf hinauslaufen wird, dass wir irgendwie Spieler holen, die jetzt nicht rein für den Sturm vorgesehen sind, sondern auch so gefühlt ja links, rechts, hinter der Spitze spielen können. Also das hat auch dann mit Stindl zu tun, das hat mit, wir haben gerade über Thuram geredet, zu tun. Damit wir uns ein bisschen flexibler aufstellen, weil wir grundsätzlich auch, weil wir nur Thuram haben aktuell, das alles auch sehr wirklich in eine Bahn läuft. Das war noch, damit das nochmal zur Einordnung machen kann.
Was resultiert denn jetzt final aus dieser Kaderanalyse? Also wie sieht der Einkaufszettel für Roland Wirkus aus? Wir haben ja jetzt schon so ein paar Spieler genannt. Es gibt den Kollegen Ulrich, den jungen Mann aus Berlin für die Linksverteidigerposition als Backup, als talentierten Spieler, der da kommen soll, mit dem man weit ist. Ansonsten gibt es ja wirklich jetzt nicht so die ganz klaren Namen, die genannt werden, aber es hat sich ja jetzt doch klar gezeigt in dieser Analyse in den letzten knapp 40 Minuten, auf welchen Positionen dringender Handlungsbedarf besteht. Und da würde ich doch erstmal sagen, ganz entscheidend ist, dass auf jeden Fall im Sturm was passiert. Ein Stürmer, ein Nachfolger für Thuram ist absolutes Minimum und eigentlich müssten es ja sogar zwei sein, Jonas.
Einer würde definitiv nicht reichen, nachdem wir das im Winter ja gemerkt haben, ne, das funktioniert so nicht auf Dauer, vor allem wenn sich der Stürmer mal verletzen sollte. Klar, man kann dann Player vorziehen oder anderweitig dann ummodellieren. Ich glaube aber, dass wenn man nur diesen einen Stürmertyp halt hat, das ist halt Thuram, der ist halt nicht so dieser klassische Mittelstürmer, würde ich fast sagen, dass man guter beraten wäre auf Borussias Seite, wenn man einen Spieler sucht, der stark in der Box ist. Also den Abschluss sucht, mit Kopf, mit Flanken gefüttert wird, dann der Kopfbälle verwerten kann und dass man irgendeinen Spieler hat, der eher der Marke falsche 9 so in die Richtung geht. Also eher in die Tiefe geht, mitspielt, ein paar Spielen der Kreativität was kann, was jetzt eher so in Richtung Stindl geht zum Beispiel. Da brauchen wir dann auf jeden Fall auch noch irgendwen. Ich würde mir jetzt nicht reichen, wenn wir jetzt einen Stürmer holen, sagen wir jetzt einen Thuram-Ersatz, so einen ganz ähnlichen Spielertypen und dann sagen, ja gut, da sind wir jetzt gut aufgestellt, wenn wir mit Thuram und Player spielen. Und Thuram und Player, sorry, kompletter Bullshit. natürlich mit so einem Mittelstürmer spielen und dann halt Player dahinter. Das würde halt nicht funktionieren auf Dauer. Also dann würden wir wieder genau das machen, was wir auch diese Saison schon gemacht haben, das nachweislich nicht so ganz funktioniert hat.
Das heißt unabdingbar wirklich mindestens zwei Spieler für die zentralen offensiven Positionen, also eine klassische 9 und einen Spieler, der dann so ein bisschen in diese falsche 9 rücken könnte, der so ein bisschen versetzt dahinter spielt, der die 10 bekleiden kann als möglicher Stindl-Nachfolger. Also da braucht es definitiv zwei Leute und dann bräuchte es sehr wahrscheinlich natürlich auch einen Ersatz für Manu Kone. Natürlich hat man Neuhaus, man hat Kramer, man hat da so ein paar Spieler natürlich. Ich weiß ja, Rocco Reitz wird auch übrigens ja irgendwann vielleicht wieder kommen aus Belgien, haben wir eben gar nicht genannt, aber auf jeden Fall bräuchte es ja sehr wahrscheinlich dann trotzdem noch einen, selbst wenn Weigel bleibt, ne? Also das finde ich auch extrem spannend, wie man das betrachtet. Sieht Farke vielleicht in Florian Neuhaus Genau wie übrigens Adi Hütter total den Zehner. Das könnte ja auch sein, so wie er zuletzt eingesetzt wurde gegen Bremen. Dann würde das ja zwangsläufig eigentlich Handlungsbedarf dann auf der Position, auf der 6er-8er Position bedingen. Ansonsten könnte man auch verargumentieren, ja eigentlich ist dann die offensive Position, die offensivere Position dann dringender da auf dem Transfermarkt. Also vielleicht selbst ohne Kone, sofern Weigel bleiben sollte, sofern man ihn fest verpflichtet, müsste man gar nicht mal zwingend einen zentralen Sechser oder Achter nachholen, wäre so mein Take.
Also kommt natürlich ganz darauf an, was auch auf anderen Positionen passiert. Ne? Also ich will es nicht so isoliert auf Neuhaus jetzt sehen und was wir da genau machen. Es hängt natürlich auch davon ab, was mit Stindl ist, was passiert mit ihm, was ist mit Thüram. Also nicht, was ist mit Thüram, natürlich. Er wird ziemlich sicher gehen, aber auch da muss man dann überlegen, ja, zwei Stürmer, nehmen wir vielleicht eher einen, der eher hinter den Spitzen stark ist, nehmen wir dann fürs zentrale Mittelfeld, sagen wir, Neuhaus lieber zurückziehen, oder nehmen wir lieber Neuhaus auf die 10, nehmen wir dann lieber einen zentralen Mittelfeldspieler, der Marke Rieder zum Beispiel, der gehandelt wurde, ist sehr undurchsichtig, also ist aktuell noch nicht so leicht zu beantworten, in welche Richtung es geht. Fest steht für mich, bei den ganzen gehandelten Positionen sollten es dann, wenn wir jetzt von den zwei Mittelstürmern ja oder den Stürmern geredet haben, müssen es ja mindestens dann drei Spieler sein, die neu kommen. Vielleicht sogar vier, je nachdem, wie die Konstellation am Ende des Tages ist. Also für zentrales Mittelfeld, offensives Mittelfeld, Sturm, eventuell Flügelspieler, also ja, ist eine lange Einkaufsliste und ein langer Einkaufszettel für Wirkus. Ja, ist aber auch sein Job, das sind zu erledigen. Ich kann da jetzt nicht die perfekte Antwort liefern.
Ja, ich glaube halt tatsächlich, dass es weniger Transfers werden. Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass wir zum Beispiel auf den Flügeln so viel nachschieben, weil dann werden natürlich Ivandro Borges Sanchez, dann werden Nathan Gumu nochmal wieder nach hinten gesetzt. Also wäre auch kontraproduktiv und ich glaube, das gibt dann auch die Geldschatulle nicht her. Aber es gibt eben so ein paar neuralgische Positionen, wo wir gar nicht drüber diskutieren müssen, wie im Sturm zum Beispiel. Wo wir auch nicht diskutieren müssen, ist sehr wahrscheinlich dann in der Abwehr, dass da auch natürlich was nachgeschoben werden muss. Egal was nicht egal, sondern höchstwahrscheinlich wird ja definitiv ein Innenverteidiger keine Rolle mehr spielen, vielleicht sogar zwei. Also das bedingt ja dann auch da Transfers und wahrscheinlich braucht man auch einen Rechtsverteidiger-Backup zum Beispiel, wenn Leiner gehen sollte. Also auch da wird es mindestens zwei Transfers, in welcher Konstellation auch immer, eigentlich geben müssen.
Genau, also nochmal zu den Flügelspielern. Also ich bleib dabei, dass es halt damit kombiniert ist oder zusammenhängt, welche Mittelstürmer, welche Stürmer wir uns halt holen. Und das ist dann immer gemeint, wenn ich von Flügelspielern rede. Ich rede nicht davon, dass wir unbedingt einen entsprechenden Reihentypus Flügelspieler holen müssen, der dann quasi die Kaderstellen von Gumu und Borges Sanchez halt wegnimmt oder auch von Hermann, sondern wirklich, dass wir so einen Typus haben, der ja so ein bisschen für mehrere Positionen in Frage kommt. Und was die Abwehr anbelangt, ja, also ein Verteidiger muss es ja mindestens sein, aus meiner Sicht, ob Friedrich geht, ob Elvedi geht, ob Bayer nicht zurückkehrt. Im Endeffekt, also es wird mit ziemlicher Sicherheit irgendwas passieren auf dieser Position. Und ja, ob wir noch einen neuen Außenverteidiger bekommen, mal sehen. Wenn ich das nicht ganz täusche, hat Walde ja auch einen Profivertrag bekommen. Den haben wir jetzt auch noch nicht genannt. Könnte natürlich sein, dass Borussia da ähnlich wie auf der linken Seite auch da, sag mal, mit Jugend forscht, rangeht. Also heißt links Netz Ulrich, rechts Skelly Walde. Könnte passieren.
Soweit wäre also erstmal der Ist-Zustand für den Kader, für die Ausgangslage für den Kader der nächsten Saison. Also wir haben jetzt dann natürlich auch so ein paar Schlüsselpositionen, wo unserer Meinung nach Nachholbedarf besteht, ausgemacht. Und was ja jetzt so ein bisschen drüber steht, so als Fazit, ist, dass einfach definitiv mehrere Stammspieler wegbrechen werden. Also wir haben Benze Baini, Thüram müssen wir nicht drüber reden, Stindl, da verdichten sich die Zeichen auch Richtung Abschied. Und dann haben wir eben Manu Kone, der eben das große Geld bringen sollte. Das ist ja dann eben schon mal fast der halbe Kader, der da irgendwie stammspielertechnisch dann eben nicht mehr dabei ist. Und dementsprechend entscheidend ist dann auch bedingt oder im Hinblick auf die sportlichen Ambitionen ist dann eben dieser Transfersommer tatsächlich. Und da sollte man jetzt natürlich endlich mal in die Aktivität kommen. Ich glaube, dass man irgendwann natürlich, egal wie viel da gerade im Hintergrund passiert, an einem gewissen Zeitpunkt noch so gar nichts zu lesen bekommen, zu hören zu bekommen, wäre, glaube ich, für diese emotionale Fanschaft von Borussia Mönchengladbach auch nicht so gut. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Da muss irgendwann auch ein bisschen was kommen, dass man da irgendwie mal so ein Signal setzt, halte ich für ganz wichtig. Und wenn man es nur irgendwie lanciert, dass man mit irgendwem relativ weit ist oder so. Also ich halte das tatsächlich, das sollte man nicht unterschätzen.
Ja, ich würde mal gerne was mehr hören als die Standardantwort, dass der Markt beobachtet wird, wie immer auch. Das bringt mir eigentlich relativ wenig, um die Situation bei Borussia ein bisschen besser einschätzen zu können. Ich habe es ja eingangs auch gesagt, mir würde es viel besser tun, wenn irgendwas in irgendeiner Richtung mal konkretisiert wird. Zumindest, dass man sagt, wir gucken auf der Position zum Beispiel oder wir planen auf der Position zum Beispiel zwei Spieler, wie wir es gerade gesagt haben, im Sturm zu verpflichten. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt, dass man das einfach mal sagt. Oder auch generell bei Benzibaini Thuram, da hat man sich auch bisher, ja, ist ein bisschen gespart, mal so ganz direkt zu sagen, ja, das wird nichts mehr, sondern es wird immer noch so ein Mini-Spalt wird aufgelassen, dass er doch noch was geben könnte. Ich glaube, es würde in manchen Situationen wird es dem Verein vielleicht auch mal was besser tun, oder für uns Fans, einfach mal Klartext zu reden in manchen Angelegenheiten, ohne dass man jetzt extrem viel verraten müsste. Also ich erwarte jetzt nicht, dass sie mir jetzt hier die Liste der beobachteten Spieler aushändigen und sagen, wir gucken uns die an. Das erwarte ich gar nicht. Ich erwarte auch nicht, dass sie mir sagen, wie die Verhandlungen gerade mit bestimmten Spielern aussehen, sondern dass einfach mal so ein bisschen klar gemacht wird, ja, was passiert denn gerade im Hintergrund? Und da hört man ja auch einfach fast gar nichts, leider.
Also wir stützen uns ja bei all den Aussagen auch auf die Annahme, dass im Hintergrund viel passiert. Also fatal wäre natürlich, wenn man da ja so nach dem Motto, wir gehen von Spieler zu Spieler, verfährt. Also dass man sagt, ja, erst wenn Lars Stindl quasi abgesagt hat, dann kümmern wir uns um einen Nachfolger. Das wäre natürlich das andere Extrem. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Also meine Sorge ist tatsächlich groß, weil ich sehe uns natürlich in schwierige Fahrwasser kommen, aber auch darauf, glaube ich, kann man die leidgeprüfte Fanschaft von Borussia Mönchengladbach polen. Man kann sie auf diesen harten, steinigen Weg mitnehmen. Man muss dafür aber auch dieses Feuer dann entfachen, mit entsprechenden Transfers, mit entsprechenden Spielern, die auch so ein bisschen genau die Faktoren mitbringen, die Daniel Farke vermisst, also Intensitäts zum Beispiel, Mentalität, ne? Das wird ja immer wieder verklausuliert angesprochen und dann kann da auch wieder was entstehen und dann verzeihen wir alle, glaube ich, auch dann irgendwie mal schwächere Spiele. Wenn man sich aber nicht abschlachten lässt, wenn man da eben nicht solche Spiele am laufenden Band immer in Regelmäßigkeit zeigt wie in den letzten Jahren, und dann ist es doch völlig fein, wenn man am Ende einen ähnlichen Tabellenplatz erreicht, mit dann aber einer positiven Grundstimmung, weil man sich sagt, die Jungs haben das Maximum oder haben nah am Maximum gespielt. Es wäre ja das komplette Gegenteil zu den letzten zwei Jahren, ne? Und dann kann man da auch wieder was entfachen. Dafür muss da jetzt aber auch eben im Sommer was passieren. Und ich glaube, das ist dann eben nicht mit drei Transfers gemacht. Also da muss mehr laufen. Und wir wollen jetzt die Folge auch zum Abschluss nutzen, um mal so ein paar Kandidaten hier auch noch zu besprechen. Es gibt ja, wie gesagt, wenig Konkretes. Aber Jonas, du hast vor allen Dingen jetzt auch auf Basis von eigenen Recherchen mal so ein paar Namen rausgepickt, die zumindest passen würden. Du kannst ja mal bei den Innenverteidigern zum Beispiel anfangen. Da hast du ja zum Beispiel einige ausgemacht in bester Scouting-Manier.
Ja, ich würde dazu noch gerne sagen, dass natürlich das hier als alles auf meine Recherchen natürlich zurückzuführen ist und ich mir da so ein bisschen meine eigene Meinung gebildet habe. Aber die meisten Spieler, über die wir jetzt sprechen, da gibt es schon Gerüchte oder gab es schon Gerüchte. Und das werden wir auch so ein bisschen dazu auch nennen. Also ich werde dann schon dazu sagen, wenn das so eher mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist. Also bei den Innenverteidigern tatsächlich ist so, dass Konstantinos Kulirakis, sorry, wenn ich den Namen jetzt komplett falsch ausspreche, von Park, Leandro Morgalla, und den ich mir so ein bisschen rausgesucht habe, der glaube ich im letzten Sommer ein Thema ist, Anthony oder Anthony, auf Französisch wahrscheinlich, Roaul, wahrscheinlich auch wieder komplett falsch ausgesprochen.
Würde ich sagen, ne? Aber egal.
Im Endeffekt, was diese drei Spieler halt eint, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, ist, dass sie schon alle sehr stark im Passspiel sind. Morgalla und Kulirakis sind eher diese Typen physisch, körperlich betont und auch Tempo betont. Also das sind schon so relativ komplette Innenverteidiger, würde ich fast behaupten, auch wenn sie noch sehr im Talentalter sind und in kleineren, also schwachen Ligen spielen. Deutet für mich zumindest darauf hin, dass Borussia schon einen Typus sucht, also der auf definitiv mitspielen kann und ja, vielleicht auch eine andere Komponente reinbringt, nämlich mehr Physis. Das haben wir ja jetzt so, würde ich sagen, mit Itakura eher weniger, der so ein bisschen mehr auf Antizipation spielt und Elvedi ja auch eher auch in diese Richtung geht. Ja, deutet vielleicht so ein bisschen darauf hin, dass man vielleicht da so ein bisschen mehr auf Talente guckt und da versucht dann die Lücke in der Abwehr zu füllen, die dann potenziell im Sommer entstehen kann.
Also der Kollege Rouault wäre von einem altbekannten Verein, das ist nämlich der FC Toulouse, wo man ja auch Kone hergeholt hat, wo man Ngumu hergeholt hat. Rouault, 21 Jahre, wird bei Transfermarkt mit einem Marktwert von 6 Millionen taxiert. Und ansonsten haben wir eben, du sagst es richtig, zwei wirklich Spieler, die komplett im Talentstatus sind. Also Kulirakis ist 19 von PAOK aus Thessaloniki und Leandro Morgalla spielt bei 1860 München, ist 18 Jahre jung. Also da ist man tatsächlich dann ja hier gerüchtemäßig sehr, sehr jung unterwegs. Schauen wir eine Position weiter nach vorne ins Mittelfeld. Ja, du hast jetzt mal so ein paar zentrale Mittelfeldspieler rausgesucht und vor allen Dingen stechen zwei Namen raus. Kollege Rieder von den Young Boys aus Bern und Kollege Breithaupt aus Karlsruhe. Das sind ja die Namen, die jetzt so mit am häufigsten auch mal zumindest in Bezug auf oder in Verbindung mit Borussia Mönchengladbach genannt worden sind.
Exakt, also bei Breithaupt ist es tatsächlich so, dass er ja so als der Weigel-Ersatz gehandelt wird. Bei Rieder habe ich das Gefühl, dass er in die Richtung Kone-Ersatz geht, weil er eher so der Typ Box-to-Box ist. Er so ein bisschen mehr Passqualität mitbringt, der aber wahrscheinlich auch sehr viel teurer sein wird, als wenn man jetzt so eine, sagen wir mal, eine Low-Prio-Verpflichtung macht aus einer anderen Liga. Also er wird schon ziemlich teuer werden, der Rieder, gehe ich von aus. Ansonsten wurden jetzt Namen der Vergangenheit gehandelt, wo ich jetzt mir nicht so sicher bin, ob das überhaupt realistisch ist. Also Anton Stach würde ich fast sagen, das ist ausgeschlossen. Schön, dass wir da mit dem in Verbindung gebracht werden, aber kann ich mir jetzt halt nicht vorstellen. Das würde nämlich auch in die Richtung gehen, was ich bei Weigel gesagt habe, dass da so viel Geld reingesteckt wird. Glaube ich erst halt nicht dran. Und dieser In Beom Wang, den habe ich nur reingenommen, also ist, der kommt von Olympiakos, auch aus der griechischen Liga, ist südkoreanischer Nationalspieler, hat auch bei der WM mitgespielt, und der ist so, ist mir deswegen so sehr aufgefallen, weil Opta Analyst auf Twitter ihn mal genannt hat als ein Spieler, der sehr viele Bälle ins letzte Drittel halt überträgt, also eigentlich auch das, was Stindl sehr lange bei uns gemacht hat. Also quasi Ballannahme aus dem Mittelfeld heraus und dann in den Sturm weitergeleitet. Das kann er wohl ziemlich gut. Wo ich ihn auch eher in die Kategorie Kone-Ersatz sehe, weil er auch eher offensiver denkt. Also es ist jetzt nicht so der Typ Weigel, sag ich jetzt mal. Den hat vielleicht Borussia auf dem Schirm. Ich weiß noch nicht, aufgrund der Vertragssituation bis 2026, ob man ihn jetzt günstig bekommen könnte.
Genau, also das wären die Namen im Mittelfeld. Gerade Rieder halte ich auch für relativ teuer, relativ ambitioniert, ihn zu holen, und hängt dann auch einfach viel davon ab, was da generell im Mittelfeld passiert. Also wir dürfen ja auch nicht ausschließen, es kann ja auch sein, dass Flo Neuhaus sagt, ja, irgendwie, oder dass da ein Angebot reinkommt und Borussia dann sagt, ja, das ist doch ganz gut, das machen wir so, weil eben Neuhaus ja, wenn er nicht verlängern sollte, auch ins letzte Vertragsjahr reingeht. Also finde ich extrem spannend natürlich auch die genannten Mittelfeldspieler im Sturm. Halte ich für eine Position, die aktuell tatsächlich ja komplett unterrepräsentiert ist in den Gerüchten, abseits von einem Mann aus den Niederlanden, wo wir ja auch irgendwie schon seit längerem, seit vielen Jahren keinen Spieler mehr verpflichtet haben, wenn ich mich richtig erinnere. Der letzte vielleicht sogar Luc de Jong von der BSV. Aber das wäre jetzt ein Spieler mit Vangelis Pavlidis, auch wieder ein Grieche, der bei der AZ Alkmaar spielt und tatsächlich so den klassischen Mittelstürmer verkörpern würde.
Genau, also tatsächlich das heißeste Eisen irgendwie. Also ich glaube, die Bild hatte das berichtet, dass Vossen und Korrell sich ihn persönlich angesehen haben. Ja, da mischt wohl, glaube ich, auch der FC Villarreal mit. Wäre auch wahrscheinlich relativ teuer. Aber da wir im Sturm ja definitiv irgendwas machen müssen und ich auch gerade nicht sehr viele andere Gerüchte auf dem Schirm habe, die jetzt ja diesem Spieler halt ähneln, aber das ist wahrscheinlich echt so der Fokus gerade auf die ihn halt wirklich sein. Weil ansonsten sowas, was zuletzt jetzt kolportiert wurde mit Yannis Hagi von den Glasgow Rangers oder Timothy Ware oder wie auch immer ihn jetzt wieder ausspricht, weil er eigentlich US-Amerikaner ist. Dann David Kovnatski von Fortuna Düsseldorf, der wurde auch mit uns in Verbindung gebracht, ist aber auch eher ein komplett anderer Typ Stürmer als jetzt die beiden anderen oder die drei anderen. Auch offen, weil auch da anscheinend Union Berlin eher da dran ist als wir. Da gibt es auch sowas wie Kate Cole, der irgendwann vor einiger Zeit mal in uns in Verbindung gebracht wurde von St. Joseph Earthquakes. Auch ganz kurioser Vereinsname, muss ich sagen, der auch so komplett ein anderer Typus ist, so von seiner Beweglichkeit, Agilität und Körperlichkeit. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Flügelstürmer, auch nicht so ganz wirklich Mittelstürmer, weil er auch gar nicht kopfballstark ist. Also ganz spezieller Spielertyp. Und was er zuletzt oder heute mit der Aufnahme reinkam, ist Zeki Amdouni vom FC Lausanne. Der ist aber gerade an den FC Basel ausgeliehen. Ich glaube, Basel, soweit ich habe es gerade gelesen, hat eine 2 Millionen Kaufoption auf ihn. Und wenn Borussia ihn natürlich jetzt haben wollen würde, so wie das es ja heißt, denke ich, dass wir da deutlich mehr investieren müssten. Scheint aber ein ziemlich interessanter Spieler zu sein, weil er so ziemlich das verkörpert, was auch ein Stindl mitbringt. Und was vor allem ich so ganz toll finde, dass er Freistöße schießen kann, weil so ein Typus Arango hätte ich schon mal ganz gerne wieder im Kader, würde ich sagen.
Ja, also Freistöße ist auf jeden Fall eine Kompetenz, die man so ein bisschen vermisst seit einigen Jahren, sagen wir es so. Aber tatsächlich Amdouni kam jetzt ganz frisch rein, ist jetzt auch im Schweizer Nationalkader, also würde auch da wieder passen. Schweizer, auf dem Markt sind wir sehr aktiv gewesen in den vergangenen Jahren, hat sogar ein Tor gemacht jetzt im ersten Schweizer EM-Quali-Spiel gegen Belarus. Also ja, bin ich mal gespannt, ob man vielleicht tatsächlich sogar wieder in der Schweiz fündig wird. Also das wären jetzt so ein paar Namen. Stand heute Ende März 2023, so ganz lange geht die Saison ja auch nicht mehr, ist jetzt letztes Saisonviertel, was anbricht, jetzt mit dem Derby, und ich hoffe einfach, dass ein bisschen Bewegung reinkommt, und es wäre, glaube ich, auch wichtig, dass tatsächlich nicht nur neue Spieler kommen, das ist eh unabdingbar, sondern dass eben auch gewisse Vertragssituationen geklärt werden, Stichwort Elvedi Neuhaus, man kann es eigentlich nicht oft genug wiederholen. Gut, ich würde sagen, damit haben wir jetzt eigentlich so eine gute Zusammenfassung jetzt erstmal geliefert. Wir werden das natürlich in den regulären Folgen jetzt nach den Spielen auch begleiten, wenn es irgendwie tatsächlich irgendwann was Konkretes zu berichten sollte. Das war jetzt ja auch so als eine Art Brainstorming, als so ein Ist-Zustandsbericht gedacht. Ansonsten, wie fällt so dein Fazit aus, Jonas?
Ja, man kann sich wahrscheinlich tot analysieren. Also ich schaue mir auch so wie ich halt bin, mal auch so ab und zu Scouting-Berichte an und schaue mir auf YouTube entsprechende Spieler an. Denke mir, ja, der wird ganz gut zu Borussia passen, weil die Gerüchtelage da nicht so viel hergibt. die Aussagen von Borussia nicht so viel hergeben. Also, ja, es wird auf jeden Fall ein kniffliger Transfersommer, da bin ich mir relativ sicher. Das haben wir ja selber auch gerade gemerkt in der ganzen Analyse, dass da so ein paar Fragezeichen sind, die auch geknüpft sind an andere Personalien, an andere Fragestellungen. Ja, das wird uns noch länger begleiten, denke ich.
Was auch interessant ist, es ist jetzt auch so eine Zeit, gerade weil man wenig hört, werden dann auch einfach mal Namen ohne Gerüchtebasis in den Topf geworfen. Also fällt mir zum Beispiel auf bei dem Kollegen Ito vom VfB Stuttgart, generell bei Stuttgarter Spielern, so bei Mannschaften, die drohen abzusteigen, bei Kollege Jens, der in der Schalker Innenverteidigung spielt seit diesem Jahr, also seit dem Winter. Also das wird natürlich jetzt auch zunehmen wahrscheinlich, dass da einfach mal Leute reingeworfen werden. Das gilt auch zum Beispiel für den Tim Kleindienst als Stürmer von Heidenheim. Stimmt. Ist an uns auch schon ein paar Mal herangetragen worden, wo wir eigentlich überhaupt keine Basis erkennen, Gerüchte technischer Natur, da hat man überhaupt noch nichts zugehört, wäre aber natürlich trotzdem ein Spieler, den würde ich nehmen, natürlich, gerne, also bei der Torquote hat auch, glaube ich, einen relativ niedrigen XG-Wert eigentlich, ist aber sehr, sehr abschlusseffizient, also auch etwas, was uns natürlich, Stichwort auf die letzten Spiele, total abgeht, also ich bin mal gespannt, was da noch passieren wird, aber wir wollten den Namen jetzt auf jeden Fall nochmal nennen, von Tim Kleindienst, dem Kollegen, der hat ja auch internationale Erfahrung, vergisst man häufig, ist, fand ich ganz lustig, habe ich letztens gehört, ist der teuerste Transfer der Heidenheimer Geschichte und der zweiteuerste.
Wow.
Ganz, ganz cool, ja.
Also, ich will noch gerne einen Hot-Take machen.
Gerne, feuerfrei.
Weil wir gerade noch von Namen redeten, die noch irgendwie mit Borussia in Verbindung gebracht werden, ohne jetzt große Substanz zu haben. Aber mein Favorit aktuell, wo ich sagen würde, den sollte man im Blick behalten, ist Kyogo Furuhashi von Celtic Glasgow. Da heißt das, Bundesligisten interessiert sind. Und ja, ich würde mal sagen, vielleicht will der eine oder andere Zuhörer sich den mal ansehen. Also ich würde behaupten, der wäre ganz interessant für uns mit seiner Trefferquote in der Premier League. Das heißt, glaube ich, Premier League in Schottland.
Also, da ist der Kollege Furuhashi im Sturm aktiv und, wie man hört, wohl recht erfolgreich. Also vielleicht geht ja dieser Hot-Take irgendwann sogar in Erfüllung. Aber das wäre jetzt auf jeden Fall natürlich die Hausaufgabe für euch. Schaut euch den Spieler mal an, vielleicht könnte das auch jemand sein. Und unsere Postfächer sind offen für jegliche Transfergerüchte. Aber aktuell, wir können es nur nochmal sagen, es gibt nichts Konkretes zu berichten. Also alles mit Vorsicht zu genießen. Wir sind hier einfach auch mal so ein bisschen den Kader durchgegangen und eben die Gerüchte, die aber eben unsere Einschätzung nach tatsächlich weder irgendwie heiß noch kalt gestellt werden können. Man hört einfach tatsächlich nichts. Also das ist vielleicht das Gute im Vergleich zu den letzten E-Ball-Monaten. Da ging ja gefühlt alles aus dem Verein sofort an vereinsnahe Medien. Das ist jetzt anders. Kann auch nicht nur schlecht sein. Für uns ist es vielleicht nicht ganz so gut, aber für den Verein, für die Gesamtlage ist es eher dann besser wahrscheinlich, weil ruhiger. Gut, Jonas, hat Spaß gemacht dir. Danke dir. Und ich würde sagen, danke euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder und sprechen hoffentlich über den Derby-Sieg.
Macht's gut.
Tschüss.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.